Bei dem Lied Fröhliche Weihnacht ist mir das eingefallen, das glaube ich, muss ich noch erzählen, bevor die Predigt kommt. Ich bin ja als Kind in Ternitz aufgewachsen und da haben wir dieses Lied auch gesungen. Und dann habe ich immer gedacht, da singen wir von dem Bruder Schalk in Wien. Weil ich immer verstanden habe, Schalk statt Schall, weil der Bruder Schalk damals hier Pastor war. Und ich habe immer gedacht, wir singen über den Bruder Schalk in Wien. Also wie man das manchmal hört als Kinder, gell? Genau. Wir haben zwei Bilder heute im Gottesdienst, die werde ich gleich zeigen, dann gehe ich auch hier vorne weg. Zwei Bilder, die uns die Botschaft des Jesaja, das, was wir vorhin gehört haben, Jesaja 11, gut vor Augen führen sollen und die uns auch ein Verständnis geben von dem, was der Prophet Jesaja bereits damals über die Geburt Jesu sehen durfte und über das Kommen des Reiches Gottes. Das erste Bild, sage ich schon mal, da geht es um das Geheimnis Gottes und man kann dem ganz nah sein und trotzdem voller Zweifel. Sehen wir das Bild schon? Wir brauchen es noch nicht. Ich mache noch was einleitend, außerdem stehe ich im Weg. Ich sage dann, wann es kommt. Und das zweite Bild, weil Jesus in diese Welt hineingeboren wird, dürfen wir auf eine Neugeburt hoffen und auch schon die Anzeichen dafür erleben. Weil Jesus in diese Welt hineingeboren wird, dürfen wir auf eine Neugeburt dieser Welt hoffen und auch schon die Anzeichen erleben. Jetzt habe ich vergessen, ich brauche eigentlich zwei Helfer oder Helferinnen, die so etwas wie Ergebnissicherung mit uns machen. Das hört sich sehr modern an. Ihr müsst einfach mir nachher sagen, was ihr euch gemerkt habt, was euch da wichtig war. Und ich habe mir gedacht, ich frage mal die Ruth. Die Ruth? Okay? Ja? Und den Michael. Wo ist der Michael? Da vorne, genau. Okay, ihr dürft euch jetzt mal da drüben hinsetzen, weil ihr zu zweit auch zwischendurch mal sprechen könnt drüber, was ihr nachher sagen wollt, was wichtig ist, okay? Also wenn ihr beide euch da auf diese Seite setzt und dann dürft ihr auch, die Einzigen, die reden dürfen, seid ihr, aber ganz leise miteinander, was ihr nachher sagen wollt, was euch dann sozusagen im Gedächtnis bleibt. Du schaust mich so an, Ruth, ja? Genau. Okay. Setzt ihr euch beide mal darüber auf die andere Seite? Vielen Dank. Das erste Bild ist eine Ikone. Ich brauche es eigentlich immer noch nicht, okay, wir lassen es stehen. Ich wollte ein paar einleitende Worte sagen. Ikonen. Es ist nicht so ganz gewöhnlich, dass man in einer Baptistengemeinde eine Ikone zeigt. Die Geschwister, die aus Russland kommen, kennen das vielleicht aus ihrer Vergangenheit oder aus dem, wo Familien auch noch in die orthodoxe Kirche gehen. Ich finde, dass man manchmal auch Ikonen ohne weiteres anschauen darf, weil sie Vorbilder sind und lange gemalt wurden und so zurückgehend bis ins Mittelalter und immer wieder gemalt werden, um ein Fenster in den Himmel zu öffnen, um etwas zu sehen von dem, was Gott in der Bibel uns wiedergibt. Und das meiste, was auf den Ikonen ist, ist absolut biblisch. Ein Fenster in den Himmel, um Geheimnisse zu entschlüsseln. Und Ikonen sind sozusagen auch Weiterbildung in Sachen Bibel. Damit haben früher Menschen auch die Bibel gelernt, wenn sie nicht konnten, lesen und schreiben konnten. Genau, sehr richtig. Also wenn sie das nicht konnten, dann haben sie es eben mit Bildern gemacht. Und durch so ein Fenster, durch so eine Ikone lässt sich entdecken und immer wieder auch vergegenwärtigen, was eigentlich das Geheimnis des Glaubens ist. Und das ist dann eben kein Geheimnis mehr. Es soll auch für alle verständlich sein. Und es braucht aber auch eine gewisse Vertiefung in ein Bild. Und die wollen wir auch gleich versuchen, um auch das zu verstehen, was hier theologisch interpretiert auch schon gezeigt wird. Jetzt schauen wir es uns an. Sie ist ein bisschen verzerrt, aber es macht nichts. Wir sehen genug. So, jetzt frage ich mal dem gleich, was auffällt bei den Kindern. Was seht ihr, was euch gleich auffällt? Ja? Jesus und Maria, genau. Und? Dass die einen Schein haben, ja, genau. Eine Korona, einen Heiligenschein. Das ist das Kind, gell, das den Schein hat. Und wer noch? Ja? Die Maria, wer noch? Die haben keinen Schein, aber die sind auch da, genau, sehr richtig, genau. Da oben steht etwas, das ist griechisch. Wer kann griechisch lesen? Die Brigitte oder ja genau, die Carola. Carola, was steht da? Genau, und wie heißt das griechische Wort, was hier verwendet? Die Genesis, genau. Woran erinnert uns Genesis? An das erste Buch Mose, oder? Das heißt ja auch Genesis und das heißt eigentlich Entstehung oder Schöpfung. Ja, und das finde ich schon sehr vieldeutig, dass hier eigentlich das Wort für Schöpfung verständet wird und dann steht tu Christu, also des Christus, des Messias, des Gesalbten. Also hier haben wir schon eine Überschrift, das Werden des Messias oder des Gesalbten, können wir sagen, steht da drüber. Genau. So, dann ist da einiges an Geschichten mit drin und das ist eben das Interessante bei Ikonen, da werden immer mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt und man muss sie langsam entdecken. Welche Geschichten finden wir denn so? Jetzt müssen wir es mit Aufzeigen machen, oder ja? Ja, zum Beispiel?
Geburt Jesu.
Die Geburt, ja. Also Geburt selber, aber es ist etwas quasi gleich nach der Geburt, genau. Was noch?
Dass die Engel bei den Hirten sind.
Die Engel sind bei den Hirten, sehr gut. Gibt es noch was zu erkennen? Ja? Die drei Weisen, genau. Die drei Weisen sehen wir auch, links in der Mitte, genau. Ja, das könnte eine Taufe sein. Das ist das Einzige, was wir hier nicht in der Bibel finden, in einer Apokryphenschrift. Das ist eigentlich die erste Waschung Jesu, rechts unten. Ja, so da wird Jesus als Kind gebadet. Und das ist eigentlich das Einzige, was hier sozusagen auch da jetzt nicht aus dem Text heraus, aus der Bibel herauskommt. Und was sehen wir noch? Also die Engel verkündigen den Hirten rechts, genau. Und sie stehen auch über der Krippe. Genau. Und dann sehen wir einen außergewöhnlichen Strahl. Ja, der kommt von oben und wenn man sich das genau anschaut, dann könnte das so ein kleines Himmelszelt sein. Denn sonst hat der Himmel ja eine andere Farbe. Das ist eigentlich auch eigenartig, oder? Was für eine Farbe hat der Himmel? Na, der kleine ist blau, aber sonst, das rundherum ist eigentlich Gold, genau. Und dieses blaue Stückchen, da kommt etwas, ein Strahl mit einem symbolisierten Tier. Und was stellt das dar? Das haben wir auch im Text vorher gelesen und gehört, ne? Es ist eigentlich der Strahl aus diesem Sternenzelt, mit dem etwas transportiert wird, nämlich der Geist Gottes. In Jesaja 11 heißt es, und es wird der Geist Gottes auf ihn kommen. Und das hat diese Ikone hier versucht auch darzustellen. Und dadurch wird eigentlich erst der Messias hervortreten. Und diese Geburt ist deswegen auch eine Genesis, weil hier der Geist Gottes mit dabei ist. Und er bewirkt, dass der Gesalbte geboren wird. Und dann die Preisfrage, was aus unserem Bibeltext aus Jesaja 11 haben wir noch nicht besprochen, aber es ist auch auf dieser Ikone zu sehen. Da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Jesaja 11, und wir haben das Lied gerade gesungen. Wie fängt denn das Lied an? Es ist ein Ros entsprungen, genau. Und eigentlich steht da ein Reis, und da denken wir an Reisig, an einen Zweig. Jetzt ist die Frage, wo findet sich auf dem Bild das? Ja, Gerda? Genau, aus der Felsspalte unten wächst ein Baum oder ein Spross. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob das aus einem Stamm ist. Es gibt manche Ikonen, da ist da ein Stamm, der abgeschnitten ist und dann wächst dann etwas heraus. Hier ist es aus dem Fels, da könnte man sagen, da war vielleicht früher schon mal was, jetzt wächst wieder etwas heraus. Interessanterweise taucht es zweimal auf. Und es ist bereits mannshoch, gut sichtbar, stark und überlebensfähig. Und eben wie gesagt, das ist ein Spalt im Boden. Wer gehört jetzt noch ganz klar zur Weihnachtsgeschichte, wenn wir zu Hause eine Krippe haben? Ich habe mal eine Krippe selber gebaut und mir da auch ordentlich den Finger geschnitten dabei. Den Eindruck, da fehlt eigentlich noch jemand oben bei der Krippe oder bei diesem Trog. Josef, genau. Aber den finden wir auch, oder? Ja, wo ist der? Bitte. Links unten, genau, das ist der Josef. Und das, glaube ich, ist eigentlich fast so ein bisschen ein Fokus auch, obwohl wir in der Mitte das Jesuskind haben. Josef ist der Mann, der eigentlich am Anfang des Matthäus-Evangeliums als der Nachkomme von Isai aufgeführt wird. Ja, wenn wir sagen, ein Spross aus Jesaja, aus Isai, dann ist es der Josef. Und trotzdem sitzt er hier abseits. Er ist einer der Letzte aus der langen Reihe von Ahnen und Matthäus 1 sagt dann, er ist der Mann der Maria. Und trotzdem dauert es, bis wir ihn entdeckt haben. Er ist am Rand platziert. Er hat über seinem Kopf auch das Zeichen des Besonderen, diesen Nimbus oder die Corona. Er ist aber ein bisschen außen vor, wie ein Spielverderber oder so. Oder skeptisch oder traurig. Er hat den Kopf aufgestützt, er denkt irgendwie nach. Auf manchen Ikonen hat er ziemliche Falten auf der Stirn. Und ich finde, dass uns gut zeigt, dass Weihnachten eben nicht nur eine Idylle ist. Nicht nur ein idyllisches Geschehen, sondern auch ein Drama. Weil der Josef hier auch für die Menschen steht, die dem Geheimnis der Heiligen Nacht und der Freude von Weihnachten ganz nah sind und doch dabei Zweifel haben. Und die Menschen haben bis heute solche Fragen. Ist das wirklich der Anbruch der neuen Zeit? Ist das nun die neue Wirklichkeit Gottes auf Erden? Wo ist denn in meinem Leben die Menschlichkeit Gottes zu spüren? Wenn ich doch eigentlich das Gefühl habe, dass ich abgehängt bin, dass ich irgendwie den Anschluss verloren habe, wenn ich gar keine Freude mehr habe und mit mir und mit anderen Akteuren um mich herum nur hadere. Und außerdem, was soll das dann, dass Gott hier seine Geschichte so einfach ohne mein Zutun schreibt und weiter gestaltet? Ich habe das Gefühl, ich bin hier der blöde Statist. Und ob ich da bin oder nicht, ist eigentlich eh allen wurscht. So interpretiere ich das jetzt ein bisschen, oder? Mancher denkt heute vielleicht auch so. Vielleicht hat der Josef ja wirklich so gedacht. Und dann sind diese beiden Typen, die noch auf ihn einreden, oder? Die kümmern sich um ihn scheinbar, aber sie reden auch irgendwie auf ihn ein. Hände in der Luft und gestikulieren da wild. Ich muss jetzt nochmal zurück zu der Auswahl dieser Ikone. Ich habe lange gesucht und es ist eigentlich die einzige, die ich gefunden habe, wo es hier zwei Typen sind, zwei, die da stehen. Normalerweise steht nur eine Gestalt da, ein Mann wie ein Hirte mit Fellkleid bekleidet, dunkle Haut, mit einem Stock und einem richtig böse blickenden Gesicht. Das ist eigentlich das normale Bild. Häufig wird die Gestalt als der Widersacher Gottes interpretiert. Als der Böse, der dem Josef nur böse Gedanken und Zweifel ins Herz sehen will. Die Version hier ist die einzige, die ich gefunden habe, auf der hier zwei Gestalten zu sehen sind. Und ich habe gedacht, das ist auch gut, weil damit die Zwiespältigkeit im Herzen des Josef deutlicher wird. Seine Offenheit für Gottes Handeln. Er lässt sich ja später auf die Anrede Gottes durch die Engel auch ein. Und andererseits die Zweifel und sein Ärger, der an ihm nagt. Und das haben wir ja immer beides, oder? Beide Gestalten aber verdecken etwas, was viel wichtiger ist, nämlich diesen Spross. Die stehen da richtig davor, gell? Er sieht das noch nicht. Ein Spross, der aufgegangen ist, das Reis oder Rose. Rose klingt vielleicht schöner, aber es ist sicher einfach sein Zweig. Wenn Josef sich entschieden hat, kann er vielleicht dann auch diesen Spross sehen, oder? Wenn er seine Entscheidung getroffen hat, dann können die beiden auch zur Seite treten. Und er kann sehen, um was es bei Jesaja geht. Dass die Herkunft des Messias auch mit ihm zu tun hat. Es ist seine Familie, sein Stamm, aus dem er kommt. Er darf und soll seine Bestätigung geben zu dem Kind. Er soll es anerkennen. Er soll, auch wenn er biologisch nicht der Vater ist, wenn er zunächst die schwangere Maria verlassen will, ja sagen zu der Geschichte Gottes. Es geht auch um Rechtssicherheit für diesen Buben in den Tüchern. Und in dem inneren Drama des Josef steht somit auch zur Disposition, was aus Gottes Handeln an uns Menschen werden soll und an einem Menschen hier. Also das ist eigentlich das, was ich sagen will. Gott ist hier nahe und der Josef könnte das Geheimnis sehen, aber er ist voller Zweifel und innerem Widerstand auch noch und vielleicht auch Ablehnung. Wie kann ich mit diesen inneren Stimmen zurechtkommen? Lasse ich zu, dass die wichtigsten Dinge im Leben an mir vorübergehen? Bleibe ich am Rand und stelle mich abseits und will gar nicht Teilhaber sein an dem Geschehen? Wie bei dem Verlobten der Maria Josef gilt das auch bei mir und dir heute. Von meinem Glaubensweg her habe ich doch die Zusagen Gottes vor Augen. Ich gehöre in die Segenslinie, die Gott angesprochen hat. Trotzdem ist die Frage im Raum, ob ich dranbleibe. Auch wenn Gott die Geschichte anders schreibt, scheinbar ohne mich, kann ich mich dann trotzdem Gott anvertrauen, mein Ego zurückstellen, vertrauen, dass es ein guter Weg ist, bei dem ich weiter mitmachen darf. Und trotzdem steht das ganze Bild unter dieser Überschrift Entstehung, Genesis. Da sehe ich auch die Chance, die uns mit dieser Ikone auch eröffnet ist. Es geht durch diese vielschichtige Krise von der Geburt und vor der Geburt, durch die enormen Geburtswehen hindurch zu einer zweiten Schöpfungsgeschichte. Diese Genesis eröffnet eigentlich eine neue Ära, eine neue Zeit. Und es ist zuerst, vielleicht gehen wir jetzt zurück wieder zur ganzen Ikone, und es ist zuerst dieses Kind, das für die neuen Möglichkeiten steht. Mit ihm, sagt Jesaja, kommt Weisheit und Eintracht und Einsicht und Stärke und Gottesfurcht. Ein neues Miteinander ist möglich und es gilt für den Josef jetzt, sich und sein Selbstverständnis als Mann und als Vater neu zu entdecken. Es gilt, den Ärger und Frust und die Enttäuschung zu verarbeiten und wieder offen zu werden für den Segen, der mit einer neuen Hingabe an Gott und sein souveränes Handeln möglich ist. Jetzt kann man sagen, naja, das sieht man ja alles gar nicht, oder? Dass da Streit ist oder Spannung oder so. Kann man eigentlich nicht sehen gleich. Das sichtbare Hadern mit dem Himmel, das Meiden der schwangeren Verlobten, das haben wir alles nicht hier auf dem Bild. Und trotzdem, wenn wir die Geschichten kennen, können wir es auch mitdenken. Und ich glaube, dass die Weihnachtsikone das auch besser deutlich macht, dass die eigentlichen Konflikte sich ja in uns selber abspielen. In unserem Herzen, da wo wir hin und her gerissen sind. In mir entscheidet sich, ob ich offen und ehrlich bin, auf den anderen wieder zugehen kann. In mir entscheidet sich, ob ich vergeben kann, Beziehungen wieder heil werden können. Weil ich auf mein gutes Recht verzichte, weil ich einfach die Hand ausstrecke. Bei Jesaja heißt es, dass dieser Nachkomme aus dem Haus Davids nicht nach dem Augenschein urteilt, nicht nach dem Hörensagen geht, nicht das, was er hört, bestimmt sein Urteil, nicht das, was er sieht, bestimmt sein Urteil. Das heißt, Gott in Christus sieht in unser Herz. Er weiß wirklich, wie wir es meinen und er allein eigentlich. Der Josef hat sich dann Gott neu anvertraut. Er hat sich aus der Rolle des verärgerten, übergangenen Akteurs herausbewegt. Er hat sich dem Plan Gottes wieder zugewandt. Weil Gott der Treue und der Gerechte ist. Und das ist dann auch das Bild, in das wir als zweites einsteigen können. Jetzt kommt ein ganz anderes Bild. Achtung. So, seht ihr, oh, ich stehe euch voll im Weg. Tut mir leid. Das hat auch mit unserem Jesaja-Text zu tun, oder? Jetzt muss ich die Kinder wieder fragen, was ist denn hier los? Wer hilft mir? Was könnte das mit dem Jesaja-Text zu tun haben? Ja, ich glaube, du kennst dich aus, oder?
Viele Tiere.
Naja, gut, okay, das sehen alle.
Dass sehr viele Babys dort sind.
Aber was ist wirklich das Spannende?
Leben alle in Frieden?
Sie leben alle in Frieden, sagst du, genau. Also das könnte man jetzt sozusagen schon erkennen. Jedenfalls tun sie sich nichts und sind da ganz nahe nebeneinander. Gell? Genau. Also, was haben wir denn gelesen in Jesaja? Wolf und Lamm oder Löwe und Lamm sind miteinander und die Kinder stecken die Hand in das Loch und die Schlange beißt sie nicht. Gell? Das ist das, was der Maler hier darstellen will. Ganz schön naiv, oder? Das Bild heißt eigentlich so der messianische Tierfriede und der Maler hat schon eine Sendung gehabt, als er das gemalt hat. Der hat 1780 bis 1849 gelebt und er hat Jesaja 11 immer wieder gemalt. Immer wieder, meist verbunden mit einer Darstellung. Von links sieht man das dann eines tatsächlichen Geschehens. Und zwar wird hier dargestellt links und wir können jetzt zu dem Ausschnitt auch schon springen, was zwischen Menschen auch geschehen kann, nämlich Frieden. Und es sind auch sehr unterschiedliche Menschen, oder? Wir sehen hier verschiedene Menschen. Was können das für Menschen sein? Wer schätzt, dass er das weiß? Oder Sie?
Vielleicht Indianer und Eroberer?
Ja, Indianer und Eroberer, genau. Also wir haben eine Gruppe von Ureinwohnern in Nordamerika, das sind die Delaware oder, muss man schauen, das Wort habe ich noch nicht gekannt, die heißen eigentlich Lenni Lieb, glaube ich. Und es sind die Leute, die dann eigentlich in Pennsylvania leben wollten, Eroberer, Siedler, Weiße aus Europa mit dem William Penn, so hieß der. Und es gibt eben eine Erzählung davon, dass der William Penn so geschickt war, dass er Frieden geschlossen hat mit den Ureinwohnern, mit diesen American Natives und mit ihnen vereinbart hat, dass man gemeinsam die Zukunft gestalten will. Ein Tierfrieden im Reich des Messias ist hier dargestellt und es geht auch um die Aktualisierung. Und ich finde, das hat dann auch was, dass wir einfach, wenn wir Jesaja hören, nicht nur denken, na, das ist ja naiv, dass man hier Tiere und kleine Babys zusammenlässt. Also unser erster Punkt war, dass wir dem Geheimnis nah sein können, aber im Zweifel bleiben. Unser zweiter Punkt ist, was wir uns menschlich als das Paradies ersehnen, das braucht eine Wiedergeburt in Frieden und Gerechtigkeit. Und wir gehen nochmal zu dem Gesamtbild zurück. Dass Jesus geboren ist, dass dieses Reis aufgewachsen ist, macht es möglich, dass die Verhältnisse neu werden. Gott lässt wachsen und macht aus dem, was nichts ist, etwas. Und der ist natürlich oft verspottet worden. Ja, die haben gesagt, wie naiv kann man denn sein, dass man so etwas malt. Aber für ihn war das eigentlich immer wie so eine Predigt, die er gehalten hat. Dass er gesagt hat, schaut her, es ist doch so, dass Gott uns das vorhersagt und verkündet. Und es gibt auch Beispiele dafür. Und deswegen denke ich mal, es braucht immer so eine konkrete Vision auch für uns. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene brauchen ein Bild davon, was möglich ist aus der Perspektive des Reiches Gottes. Wir können fasziniert sein über das Bild, das Biblische, aber wir brauchen auch diese Bilder des Friedens unter uns heute mehr denn je. Die Frage an die Gemeinde meinerseits, welche Vision des Friedens, der neuen Genesis, dieser Entstehung, Schöpfung in Weihnachten lässt du dir in diesen Tagen schenken? Welche Vision des Friedens lässt du dir in diesen Tagen schenken? Und wie sieht das konkret in deinen Beziehungen aus?